Primal Kompass. Immer wissen, wo es lang geht.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Immo Kompass, dein Podcast rund ums Thema Immobilien. Und heute wollen wir uns mal darüber unterhalten, wie eine Finanzierung einer Immobilie eigentlich abläuft, worauf es da zu achten gilt, welche Durchführungsmöglichkeiten es gibt und mal ein paar Begriffe, die in so einer Finanzierung immer auftauchen, mal so ein bisschen genauer erläutern, dass ihr da auch einfach wisst, was hat es damit eigentlich auf sich. Und da gibt es einen Experten hier bei uns in der Runde, nämlich den Frido, der uns einmal tiefergehende Einblicke in so einen Finanzierungsablauf geben kann. Und ich würde einfach mal starten und die Frage stellen, wie läuft denn eigentlich so eine Finanzierung ab?
Ja, danke dir, Torben, für die wundervolle Einleitung. Ablauf einer Immobilienfinanzierung. Wo fangen wir denn an? Ganz vorne. Erstmal zu schauen, okay, gut, was kann man sich denn überhaupt leisten? Ja, das ist natürlich ein bisschen ein Unterschied, ob man jetzt eine Kapitalanlage kaufen möchte, die dann vermietet wird, wodurch man dann mit weiteren Einnahmen hat, oder ob man ein Eigenheim kaufen möchte, um dann eben selbst drin zu wohnen und keine weiteren Einnahmen zu haben in der Regel. Aber grundsätzlich ist der erste Gang erstmal entweder zur Hausbank, wobei immer weniger Kunden, die ich auch habe, eine Hausbank haben, die überhaupt so eine Beratung anbieten. Ja, gerade die ganzen Online-Banken, Direktbanken und ja, manchmal auch größeren Bankenhäuser bieten sowas eigentlich gar nicht mehr an. Deswegen ist in der Regel, und das empfehle ich auch immer jedem, eher der Gang zu einem freien Finanzierungsvermittler der beste Weg. Der braucht in der Regel erstmal eine vollständige Selbstauskunft von einem, um einfach mal so ein bisschen die Rahmendaten dann überhaupt zu kennen, was gibt gegebenenfalls an Verbindlichkeiten, natürlich was gibt an Einnahmen überhaupt schon grundsätzlich, was hat man an Eigenkapital, was möchte dann davon gegebenenfalls auch einsetzen, und anhand dessen und so ein bisschen auch ersten Informationen, was man, wo man kaufen möchte, kann er dann einem meine Rückmeldung geben. Ja, voraussichtlich wird ein Darlehen bis zu der und der Summe möglich sein. Und dann, wenn man diese Info hat, dann kann man losziehen, sich die ersten Besichtigungen vereinbaren oder mit entsprechenden Beratern wie uns sprechen, um halt einfach mal zu klären, was gibt's überhaupt für gegebenenfalls Objekte am Markt momentan zur Vermietung, zur Eigennutzung und so weiter und so fort. Aber bevor man sich damit tiefer beschäftigt, was man alles am Markt kaufen kann oder kaufen möchte, sollte man wirklich erstmal schauen, was man sich leisten kann. Das ist immer so das Allerwichtigste, weil es nützt nichts, wenn man sich jetzt gerade im Thema Eigenheim schon super in ein Haus verliebt hat, sage ich jetzt mal, das schon Gedanken eingerichtet hat, schon einen Küchenplaner beauftragt so ungefähr und am Ende rauskommt, kann man sich gar nicht leisten in der Finanzierung.
Also grundsätzlich ist es ja recht individuell. Also je nachdem, ne, wie viel Geld du mitbringst, wie viel du monatlich über hast, kriegst du dann so einen gewissen Spielraum. Dann kann dir ein Experte irgendwie ein Zertifikat oder sowas ausstellen, wo dann draufsteht, bis zu der und der Summe ist es machbar. Gilt diese Summe dann sowohl für Eigenheim als auch für Kapitalanlage, oder anders gefragt, was davon ist einfacher zu finanzieren oder ist überhaupt irgendwas davon einfacher zu finanzieren?
Also grundsätzlich würde ich sagen, ein Eigenheim ist meistens einfacher zu finanzieren. Da kann man auch in Einzelfällen einfacher die Kaufnebenkosten noch mitfinanzieren, also mit wirklich wenig Eigenkapitaleinsatz. Das ändert sich zwar auch stetig, muss man sagen. Also immer weniger Banken möchten das, dass man, egal ob Eigenheim oder vermietete Immobilie, dass man die Nebenkosten, die beim Kauf einer Immobilie anfallen, überhaupt mitfinanziert. Kurz mal ein kleiner Exkurs. Wenn man grundsätzlich in Deutschland eine Immobilie kauft, dann zahlt man immer ungefähr 1,5% vom Kaufpreis an den Notar, ungefähr 0,5% an das Grundbuchamt und dann je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5% noch Grunderwerbsteuer ans Finanzamt. Je nachdem gibt's manchmal noch einen Makler. Das heißt, hier kommen in der Regel, ich sag mal, der Standardsatz sind 3,57% Provision inklusive Mehrwertsteuer für den Makler. Aber kommt halt immer darauf an, ob es einen Makler gibt oder nicht. Aber die anderen beiden Positionen, beziehungsweise drei Positionen, sind eigentlich immer gesetzt.
Genau. Das heißt, im Endeffekt hast du immer so zwischen 10% und 12%, jetzt mal grob überschlagen, an Kaufnebenkosten für Makler, Grundbuch, Finanzamt und so weiter.
Genau, Genau. Und ich sag mal, grundsätzlich sollte man das auch eigentlich als Eigenkapital haben und einsetzen wollen.
Ja.
Muss man einfach mal so sagen. Immer mehr Banken wollen einfach, dass man das hat und auch wirklich einsetzt. Weil die Banken haben halt immer das Thema, wenn man das mitfinanziert, dafür bekommen sie eigentlich keine Sicherheiten. Ja, das heißt, das ist eigentlich ein unbesicherter Blankoanteil im Kredit, so nennt sich das. Und den wollen die Banken immer möglichst gering halten. Und deswegen sagen die gerade die Nebenkosten sollte man aus Eigenkapital finanzieren. Es gibt zwar gewisse Finanzierungsmöglichkeiten über sogenannte Nachrangdarlehen, wo man die dann zu etwas höheren Konditionen mitfinanzieren kann. Klassisch würde ich aber sagen, Eigenkapital in Höhe der Kaufnebenkosten sollte vorhanden und eingesetzt werden.
Aber genau. da bin ich voll bei dir, beziehungsweise bei der Meinung der Banken. Also es gibt ja immer Modelle, wie du eben gesagt hast, ne, wo man das Eigenkapital beziehungsweise die Kaufnebenkosten mitfinanzieren kann. Nichtsdestotrotz sollte man trotzdem diese Summe, wenn man sie auch nicht einsetzt, verfügbar haben, weil es halt auch einfach zu einer, ja, ich sag mal, gesunden finanziellen Situation dazugehört, dass man jetzt nicht sein letztes Erspartes irgendwie nimmt und dann alles auf eine Karte setzt. Von daher ist das schon richtig. Also meiner Meinung nach zumindest, dass das so gehandhabt wird.
Ja, genau. Wir waren jetzt aber eben da beim Ablauf, sind so ein bisschen abgedriftet. Ja. War auch meine Schuld. Sorry, wie geht's jetzt weiter? Du hast also quasi mit dem Finanzierer gesprochen, mit dem Finanzierungsvermittler oder deiner Bank. Die haben dir ein ungefähres Budget genannt, gegebenenfalls sogar schon ein Finanzierungszertifikat, mit dem man bei potenziellen Verkäufern, Maklern schon mal zeigen kann, hey, hier, ich habe mich schon mal mit dem Thema beschäftigt, mit der Finanzierung an sich und ich werde das sehr wahrscheinlich finanziert bekommen. Das öffnet einem doch hier und da mal Türen und Tore.
Und ist das ein Vorteil, wenn du gegenüber anderen Mitkäufern oder Mitbewerbern ein Zertifikat hast und andere haben es nicht?
Also erfahrungsgemäß, ja, ganz klar. Also immer mehr Makler und auch manche Privatverkäufer, die das irgendwo vielleicht aufgeschnappt haben, wollen das sehen, ja. Trotzdem gibt es wohl nur sehr wenige Käufer, die das proaktiv vorher machen. Also ich bekomme es fast immer mit, dass diejenigen, die zu mir kamen und sagen, hey, wir wollen jetzt auf die Suche gehen, könntest du uns mal ein Zertifikat bis zu der und der Summe ausstellen? Oder hey, wir haben das und das Objekt gefunden, denkst du, wir kriegen das hin? Falls ja, kannst du uns in dem Kaufpreis bitte ein Zertifikat ausstellen, explizit für diese Immobilie, damit sie halt, wenn sie den Verkäufer oder Makler anschreiben, direkt schon das mitschicken können. Mhm. Und erfahrungsgemäß bekommen die recht zügig alle ihre Besichtigungstermine, haben auch, also ich habe jetzt keine Statistik darüber geführt, aber so vom Gefühl her haben die allermeisten dann am Ende auch sehr schnell eine Zusage erhalten, obwohl es Konkurrenz gab. Ja. Und man muss aber ganz klar dazu sagen, jeder, der sich ein bisschen auskennt, sowohl als Verkäufer- und Maklerseite, weiß auch, dass dieses Stück Papier, wo Finanzierungsbestätigung draufsteht, an sich keine Verbindlichkeit darstellt. Ja, ja. Steht auch immer ein klein drunter, abhängig von der finalen Objektbewertung und Bonitätsprüfung. Ja. Aber es gibt halt dem Verkäufer dem Makler halt schon mal ein bisschen eine gewisse Sicherheit, dass der Kunde da jetzt nicht ganz blauäugig losgelaufen ist, sondern schon mal mit jemandem gesprochen hat. Und das ist ja eigentlich das Ziel dahinter. Genau.
Richtig.
Von daher kann ich nur jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen, bevor man losläuft und auch sein Zertifikat einzuholen. Genau. Gut, jetzt waren wir ja eben noch immer noch beim Ablauf. Jetzt hat man die erste Besichtigung gemacht und ist überzeugt davon, hat auch dann signalisiert, dass man es kaufen möchte. Ja, egal jetzt mal ob Eigenheim oder Kapitalanlage. Dann ist der nächste Schritt, möglichst alle Objektunterlagen anfordern. Da gibt es natürlich Listen. Auch wir werden mit Sicherheit da mal Listen zur Verfügung stellen, was man so alles braucht. Aber ich sag mal, ein gut vorbereiteter Verkäufer und vor allem ein gut vorbereiteter Makler weiß das und hat, sage ich mal, alle Objektunterlagen zum Haus schon irgendwo beisammen und kann sie einem dann auch zügig zur Verfügung stellen. Die sollte man dann seiner Bank, seinem Finanzierungsvermittler dann zur Verfügung stellen und der kann dann auch nochmal eine Bewertung machen, ob der Kaufpreis so an sich angemessen ist, kann eine Finanzierung kalkulieren und kann mit einem dann abstimmen, okay, was wollen wir hier machen, was wollen wir für eine Art von Darlehen haben, welche Zinsbindung, welche Tilgung, welche Laufzeit dann im Endeffekt und so weiter und so fort. So ein bisschen die Bausteine der Finanzierung dann zusammensetzen.
Das heißt, die Bank bietet dann quasi nochmal so eine Art doppeltes Netz in der Hinsicht, ne, falls man doch vielleicht mal noch nicht ganz so erfahren ist, sich ein Objekt anschaut und nicht genau weiß, Mensch, ich habe jetzt so oberflächlich im Internet ein bisschen recherchiert, ne, ist der Kaufpreis gerechtfertigt, dann ist die Bank auch nochmal immer dabei und prüft es nochmal und würde einem dann auch Bescheid sagen, so hey, ist überteuert, auf gut Deutsch gesagt, finanzieren wir nicht, weil wir sehen zu großes Risiko.
Ganz grob gesagt, ja. Also einfach natürlich, die Banken können auch nicht alles einsehen. Ich meine, da kommt zwar im Nachgang einer Finanzierung jemand zur Besichtigung, aber grundsätzlich bei der Finanzierungsprüfung können die nicht in die Wände reinschauen, ne? Ja. Können auch teilweise nicht unbedingt die ganze Umgebung abschätzen. Die berufen sich halt auch auf ihre Erfahrungswerte und Daten von diversen Datenbanken. Aber wenn da eine starke Abweichung herrscht, dann finanzieren das die Banken natürlich auch nicht, muss man ganz klar sagen. Also im Sinne von, wenn es viel zu teuer ist, dann sagen die, uns ist der sogenannte Blankoanteil zu hoch. Das heißt, das ist die Differenz zwischen dem, was Sie als nachhaltigen Wert errechnet haben, dem sogenannten Beleihungswert, zu dem, was man finanzieren möchte. Und wenn die Differenz zu hoch ist, dann gibt es auch eine Ablehnung. Ja, und das sollte einem dann häufig auch widerspiegeln, ist vielleicht ein bisschen zu teuer das Ganze und man kann nochmal nachverhandeln. Ja.
Wenn ich jetzt meine Immobilie gefunden habe und gesagt habe, jo, die ist es, die soll es sein, dann ist es häufig ja so, dass man dann, wenn man bei dem Finanzierungsberater sitzt, dann fällt ja häufig immer so dieser Begriff Annuitätendarlehen. So, das ist jetzt aus meiner laienhaften Sicht, was Finanzierung angeht vielleicht, so das klassische Modell. Würdest du dem zustimmen oder...
Ja, definitiv. Also das klassische Modell im Privatkundenbereich ist das Annuitätendarlehen. Was meint das? Das Annuitätendarlehen ist ein Darlehen, bei dem man monatlich, eigentlich jährlich Annuität, aber letztendlich monatlich dieselbe Rate zahlt. Das heißt, es wird am Anfang ein Zinssatz festgeschrieben in der Regel. Meistens macht man bei Kapitalanlagen 10 Jahre Zinsfestschreibung. Das heißt, so lange ist der vereinbarte Zins auch wirklich gleich. Der Punkt ist aber, man zahlt immer nur den Zins auf die Restschuld. Und wenn man jetzt jeden Monat einen Teil vom Darlehen zurückzahlt, also tilgt, hat man ja im Folgemonat geringere Schulden. Und das heißt, man zahlt diesen Zinssatz wieder nur auf noch die verbleibenden Schulden. Das heißt, jeden Monat hat man in Euro absolut gesehen weniger Zinsen zu zahlen. Dadurch, dass man aber insgesamt jeden Monat dieselbe Rate zahlt, erhöht sich dann der Tilgungsanteil. Das heißt, wir haben keine linear abfallende Restschuld, sondern die Restschuld fällt im Laufe der Zeit immer stärker ab.
Bedeutet ganz einfach ausgedrückt, ich habe eine Annuität und zahle monatlich 1.000 Euro an die Bank. Ne? Am ersten Monat, wo das beginnt, sind es ganz plakativ 500 Euro Zins, also Gebühr an die Bank, Kosten dafür, dass sie mir das Geld zur Verfügung stellen und Tilgung, also das, was ich aktiv abbezahle, wodurch ich meine Schulden reduziere, beides ist 500. Und dann in ein paar Monaten sind es immer noch die gleichen 1.000 Euro Annuität, aber ich habe dann beispielsweise nur noch 480 Euro Zinsen davon und 520 Euro, die ich tilge.
Korrekt. Okay. Genau so sieht's aus. Das ist das klassische Annuitätendarlehen. Was gibt's noch im Vergleich dazu? Im Vergleich dazu gibt's zum Beispiel noch das tilgungsausgesetzte Darlehen. Das ist in der Regel mit einem Bausparvertrag hinterlegt. Das ist so das Klassische. Das heißt, man zahlt keine Tilgung direkt in das Darlehen selbst, ja, sondern bespart stattdessen ein anderes Produkt. Wie gesagt, klassischerweise ein Bausparvertrag oder aber auch eine Lebens- oder Rentenversicherung, was auch immer die Banken gegebenenfalls als Tilgungsersatz akzeptieren. Warum sollte man das machen? Kommt immer darauf an, ja, ob es sich überhaupt lohnt, mal Punkt 1, und was überhaupt man für ein Ziel verfolgt, sowohl mit dieser Strategie als auch mit der Immobilie. Ja. Zum Beispiel bei einem Eigenheim würde ich persönlich immer weniger empfehlen, statt zu tilgen, in eine Fondspolice einzusparen, weil da einfach so ein bisschen das Risiko erhöht ist im Endeffekt. Das können wir auch nochmal in einer anderen Folge besprechen. Ein Bausparvertrag kommt auch immer drauf an. Wenn aber ein Kunde sagt, ich möchte schon die komplette Planbarkeit bis zur vollständigen Rückzahlung in 30 Jahren, will aber kein sogenanntes Volltilgerdarlehen, also komplett Tilgung über 30 Jahre und Zinsfestschreibung über 30 Jahre, weil mir der Zins zu hoch ist, dann kann die Variante mit dem Bausparvertrag zum Beispiel eine Alternative sein. Mhm. Ist am Ende zwar teurer, weil man zahlt halt dauerhaft die gleichen Zinsen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also beziehungsweise bis der Bausparvertrag zuteilungsreif ist oder solange man dieses zilgungsausgesetzte Darlehen hat, zahlt man ja das Darlehen nicht zurück, hat also dauerhaft die gleich hohe Restschuld und zahlt dementsprechend auch dauerhaft gleich hohe Zinsen. Was halt insgesamt höhere Kosten in der Regel mit sich bringt als jetzt mit einem Annuitätendarlehen.
Sehr spannender Punkt. Ich glaube auch ein sehr umfangreicher Punkt. Also ich bin da voll bei dir. Ich glaube, da sollten wir nochmal separat eine Folge zu aufnehmen, um das so ein bisschen genauer zu erläutern, weil ich glaube, sonst würde das den Rahmen der heutigen Folge so ein bisschen sprengen. Aber guter Punkt, Tilgungsaussetzungsverfahren, da gehen wir auf jeden Fall in der nächsten oder in einer der nächsten Folgen nochmal genauer drauf ein.
Ja, sehr gerne. Genau, das gibt's. Dann gibt's auch Tilgungsdarlehen. Ja, das gibt's letztendlich auch. Das heißt, man zahlt jeden Monat die gleich hohe Tilgung, aber die Rate an sich sinkt, weil man immer nur noch Zinsen, weil die Zinsen ja monatlich sinken, mhm. aber das gibt's fast nie. Ja, also ich sag mal, als Privatkunde muss man sich vor allem zwei Varianten eigentlich merken, das Annuitätendarlehen und das, ja, gegebenenfalls tilgungsausgesetzte Darlehen mit einem anderen Produkt noch als Sicherheit hinterlegt. Das sind so die zwei meistgenutzten Darlehensvarianten. Genau. Mhm. Ansonsten, was kann man eigentlich so alles anpassen bei einem Darlehen? Das ist vielleicht noch wichtig zu wissen. Es gibt natürlich die Zinsbindung an sich, also wie lange ist der Zins, den ich mit der Bank vereinbare, festgeschrieben, wie lange hält sich die Bank auch daran. Ganz, ganz wichtig ist, den Unterschied zur Laufzeit zu kennen und zu verstehen. Ganz häufig wird das synonym verwendet. Dabei ist in den allermeisten Fällen das nicht synonym anzusehen oder nicht auf das Gleiche bezogen. Denn man macht normalerweise häufig 10 Jahre Zinsbindung. Das heißt, für 10 Jahre hat man diesen Zins halt fest. Aber das Darlehen ist in der Regel nicht in 10 Jahren zurückgezahlt. Das heißt, die Laufzeit liegt vielleicht bei 20, 25 oder sogar 35, 40 Jahren, weil man halt sagt, ich möchte möglichst wenig monatlich an Rate haben, also möglichst wenig auch zurückzahlen. Mhm. Kann diverse Gründe haben. Entweder man kann sich nicht mehr leisten oder möchte sich nicht mehr leisten. Oder aber auch strategische Gründe, gerade bei einer vermieteten Immobilie, weil man höhere Zinsbelastungen einfach möchte, um mehr Zinsen bei der Steuer als Werbungskosten anzugeben. Mhm. Kommt immer ein bisschen drauf an. Wichtig ist aber, die Zinsbindung ist häufig kürzer als die Laufzeit. Ja, und ist vor allem halt, wie gesagt, nicht dasselbe. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Die ist Laufzeit es so, dass die Immobilie bis zum Renteneintritt abbezahlt werden muss? Also, dass die Laufzeit spätestens da rum ist und man sagt, hey, wir müssen das so kalkulieren, dass bis 67, Stand jetzt, die Immobilie, das Darlehen abbezahlt ist?
Nein. Also muss nicht. Das kommt auf die Bank drauf an. Es gibt Banken, die sagen das aus Prinzip. Wir wollen, dass das Darlehen rein kalkulatorisch bis dahin zurückgezahlt ist. Wobei man da natürlich auch immer sagen muss, wenn ich jetzt 10 Jahre Zinsbindung festlege und danach geht der Zins stark nach oben oder stark nach unten oder je nachdem, wie man halt die Anschlussfinanzierung dann vereinbart, kann sich ja die Laufzeit wieder verlängern oder verkürzen. Ja. Aber der Bank muss halt immer diese Gesamtbetrachtung machen einmal, diese Laufzeitbetrachtung, um halt auch selbst für sich entscheiden zu können, muss ich eine sogenannte Lebensphasenplanung in Bezug auf die Rentenzeit auch durchführen. Also muss ich schauen, ob der Kunde sich auch in der Rente das Darlehen noch leisten kann oder kann ich darauf verzichten und es mir ein bisschen einfacher machen. Und es gibt halt Banken, die wollen sich auch grundsätzlich da ein bisschen einfacher machen und sagen, Darlehen muss bis zur Rente vollständig zurückgezahlt werden. Aber rein theoretisch gibt es auch genügend Banken, die sagen, hey, das muss bis 85 oder bis 90 zurückgezahlt worden sein. Ja, das heißt, es ist nicht grundsätzlich so. Aber je nachdem, wie viel Rente man halt zu erwarten hat, geht es vielleicht auch nicht anders. Ja, also vielleicht kann man es sich auch einfach kalkulatorisch in der Rente nicht mehr leisten. Und dann sollte man natürlich darauf achten, dass es bis zur Rente fertiggestellt ist. Also fertig.
Ein Punkt noch zur Tilgung beziehungsweise dem Thema Sondertilgung, da bekomme ich häufiger mal die Frage gestellt, so hey, macht es Sinn, eine Sondertilgung zu leisten? Und da ist es bisher so, meine Auffassung, ich bin mal gespannt, ob du die bestätigst oder ob du da eine andere Ansicht zu hast. Sondertilgung macht, wenn man es plakativ sagen würde, ja eigentlich nur im Eigenheim Sinn. Und in der Kapitalanlage, also in der vermieteten Einheit, eher weniger, weil da möchte man ja quasi die Zinsen möglichst lang hochhalten, damit man diese nämlich abschreiben kann. Und wenn man eine Sondertilgung macht, also wenn man zusätzlich, ne, man bekommt Weihnachtsgeld, mhm, Jahresbonus, was auch immer, und man tilgt mehr von der Kapitalanlage, reduzierst du ja das, was du noch bei der Bank offen hast an Schulden. Und dadurch hast du ja auch weniger Zinsen, die kannst du auch weniger abschreiben und so weiter. Und beim Eigenheim ist es doch eigentlich so, dass dadurch, dass du dort diese Zinsen nicht absetzen kannst, nicht abschreiben kannst, möchtest du ja, dass du dort sehr schnell die Schulden abbezahlt hast, damit es dann endlich auch deins ist. Würdest du dem so zustimmen? Also natürlich eine individuelle Situation derjenigen ja, vorausgesetzt, ne, dass man das Geld auch wirklich über hat und dass dann nichts anderes an Rücklagen sind gebildet, Urlaub ist alles ist in trockenen Tüchern, man hat noch ein gewisses Geld über. Und dann hast du ja oft irgendwie, keine Ahnung, 2, 3, 5, 10% Sondertilgungsmöglichkeiten in dem Darlehensvertrag. Mhm. Aber kann man das so pauschal sagen? Bei Eigenheim ja, sinnvoll. Bei Kapitalanlage nee, eher nicht.
Also wenn du es ganz, aber wirklich ganz stark vereinfachen willst, dann ja, könnte man das so sagen, wobei ich halt einfach ganz klar sagen muss. Und das ist ja dann auch unsere Aufgabe als Finanzierer, beziehungsweise auch, wenn wir unsere Kunden zum Thema Kapitalanlage Immobilie beraten, berücksichtigen wir das ja auch. Das ist ganz individuell. Also jemandem Mitte 20, der seine erste Kapitalanlage kauft, würde ich halt eher raten, okay, wir machen grundsätzlich eine eher geringe Tilgung, verschauen, dass wir die monatliche Belastung möglichst niedrig halten und nutzen eher das Geld, was du gegebenenfalls übrig hast, um Eigenkapital für eine weitere Immobilie zu haben, ja, oder vielleicht, wenn dann doch irgendwann der Eigenheimwunsch kommt, um da möglichst viel Eigenkapital zu haben oder es woanders zu investieren. Wenn du jetzt aber jemanden hast, der Anfang Mitte 50 ist und eine Kapitalanlage kauft und sagt, naja, ich habe halt schon ein sehr gutes Gehalt, habe immer ein bisschen was an Bonus übrig wahrscheinlich und möchte eigentlich die Immobilie dazu nutzen, eine zusätzliche Renteneinnahme später zu haben. Naja, dem würde ich dann vielleicht schon raten, dass man sich überlegt, mit einer Sondertilgung das Darlehen schneller zurückzuzahlen. Ja. Mhm. Ja. Und genauso bei einem Eigenheim würde ich schon eher das Geld nutzen, um vielleicht Sondertilgungen zu tätigen. Außer derjenige sagt, naja, ich kann mir eigentlich noch eine Kapitalanlage leisten und möchte dann dementsprechend da noch investieren. Ja, dann würde ich sagen, gut, dann schauen wir erstmal, dass wir dann, ich sag mal, Eigenkapitalkonto ein bisschen füllen, beißen in den sauren Apfel, dass du mehr Zinsen zahlst, aber strategisch ist es insgesamt sinnvoller. Ja. Mhm. Ja. Deswegen, wie du schon richtig sagst, man kann es natürlich ganz stark vereinfachen. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, bei einem Eigenheim ist eine Sondertilgung sinnvoller als bei einer Kapitalanlage, aber immer auf die individuelle Situation angepasst. Ja,
ja, klar.
Von daher, ich würde behaupten, man kann hier bei allen Varianten dafür und dagegen argumentieren. Grundsätzlich bieten fast alle Banken inzwischen gratis eine 5% Sondertilgung jährlich an. Ja, das ist bei den allermeisten Banken schon von vornherein mit einem Zins eingepreist. Ganz, ganz wenige sagen noch, wenn du keine Sondertilgungsoption haben möchtest, dann ist der Zins ein bisschen niedriger. Aber die allermeisten meiner Kunden wollen tatsächlich auch eine Sondertilgungsoption haben, egal ob Kapitalanlage oder Eigenheim. Wobei mir da mal eine Bank oder auch schon mehrere Banken gespiegelt haben, dass witzigerweise kaum ein Kunde die Option wirklich am Ende nutzt. Mhm. Aber fast alle wollen sie haben und deswegen wird es mit angeboten, weil es halt so ein bisschen, ja.
Haben ist besser als brauchen.
So ist es. Genau. Genau. Also grundsätzlich, das vielleicht noch abschließend dazu, im Eigenheimbereich empfehle ich meistens, also ich lasse natürlich den Kunden die Wahl und werde, oder ja, erarbeite das mit denen gemeinsam, aber empfehlen tue ich klassischerweise eine monatliche Rate und somit auch eine Tilgung, die man locker zahlen kann. Und man sagt, okay, gut, das tut uns nicht weh, damit schränken wir uns nicht ein. Damit stünde auch gegebenenfalls eine Familienplanung oder Erweiterung oder wie auch immer nichts im Wege, auch Urlauben und einem größeren oder anderem überhaupt einem Auto und so weiter und so fort. Und empfehle dann aber immer die Sondertilgung. Also zu sagen, okay, gut, man könnte sich jetzt beispielsweise 2000 Euro monatliche Rate vorstellen, ja, aber wäre jetzt nicht die optimale Rate. Die Bank ist auch mit 1,6 zufrieden, dann würde ich sagen, dann nehmen wir doch die 1,6 als fixe Rate bei der Bank, nehmen die 400 Euro, die man sich eigentlich trotzdem noch leisten könnte, packen die monatlich auf ein Extrakonto und dann schaut man halt einmal im Jahr, wenn die Sondertilgung möglich ist, hey, brauche ich das Geld wirklich gerade nicht, um irgendwelche Reparaturen durchzuführen fürs Auto oder sonst irgendwas. Ganz wichtig ist nicht, um das dann im Konsum zu verbraten sozusagen, ja, sondern gibt es irgendeine andere wichtige Investition, wo ich das Geld investieren oder ausgeben sollte. Ja, investieren, ausgeben, ist ja nochmal mal zwei Paar Schuhe.
Ja,
und wenn nicht, dann halt die Sondertilgungsoption nutzen. Ja. Und wenn man wirklich jahrelang, ja, sagen wir mal 2, 3, 4 Jahre am Stück wirklich immer die Sondertilgungsoption möglichst auch maximal ausnutzen konnte und immer noch sagt, ich habe Geld übrig und wir können uns monatlich eine höhere Rate leisten, ja, weil es Gehaltssteigerungen gab, wie auch immer, ja, dann kann man bei den meisten Banken auch einen Tilgungssatzwechsel anfragen, also die Rückzahlung, die feste monatliche Rückzahlung auch entsprechend erhöhen.
Ja. Ja, wir haben wieder mal festgestellt, es ist dann doch recht individuell und eben nicht zu pauschalisieren, hat aber auch ganz einfach den Hintergrund, so eine Immobilie ist ein Investment, das hält man so ein paar Jährchen. Es ist immer so, dass man dann auch nochmal andere finanzielle Ziele hat. Du hast es angesprochen, ne? Der Urlaub, vielleicht steht, wenn man eine Kapitalanlage Immobilie finanzieren möchte, ein eigener Umzug noch an, Familienplanung und, und. Also man muss da schon ganzheitlich rangehen und auch so ein bisschen die Zukunftswünsche, Ziele berücksichtigen. Ganz, ganz wichtig auch, sich im Vorfeld ein Zertifikat ausstellen zu lassen eines Finanzierers, um sich vielleicht den entscheidenden Vorteil sichern zu können. Und ansonsten vielen Dank für die Einblicke in so einen groben Ablauf einer Finanzierung. Ich glaube, mit Blick auf die Zeit sind wir ganz gut durchgekommen mit dem Thema. Vielen Dank. Und ihr weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt, was das Thema Immobilien oder aber auch das Thema Finanzierung einer Immobilie etc., alles was damit einhergeht, auf dem Laufenden bleiben wollt, dann hört auch in der nächsten Folge Immo Kompass wieder rein. Ich verabschiede mich an der Stelle. Vielen Dank, Frido, und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank dir, Torben. Und natürlich dürft ihr euch auch gerne melden, wenn ihr auf Immobiliensuche seid, eine Finanzierung benötigt und entsprechend ein Zertifikat. Jetzt aber macht's gut und bis zur nächsten Folge.
Ciao,
tschüss.
Ciao.
Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.